An einem Samstagmorgen brechen 5 maskierte Männer in eine Tresoranlage am Berliner Kudamm ein. Die Beute? Gold, Schmuck und vor allem seltene Luxusuhren im Wert von fast 50 Millionen Euro. Kurz darauf wird klar, in den Schließfächern lagerten Wertsachen der beiden Fintechs Watchmaster und Timeless. In Berlin läuft aktuell der Prozess gegen die mutmaßliche Diebesbande. Meine Kollegin Hanna Schwer verfolgt das Verfahren. Darüber sprechen wir heute im Podcast. Viel Spaß damit. Moin Hanna, herzlich willkommen beim Finance Forward Podcast.
Hey John, schön hier zu sein.
Du verfolgst gerade einen total spannenden Fall. Du hast dir auch die Gerichtsprozesse angeguckt und erzählst heute ein bisschen was davon. Lass aber mal am Anfang anfangen. Warum ist dieser Fall eigentlich interessant? Was verfolgst du da?
Es geht ja um den Diebstahl von Wertgegenständen. Und wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass solche Anlageklassen wie seltene Sneaker, Luxusuhren, alte Schallplatten, Sammlerstücke nenne ich es jetzt mal, immer beliebter werden und auch von Startups aufgegriffen werden als handelbare Ware. So ähnlich wie, wie eine Alternative zu so ETFs und Aktien. Und ich glaube, dieser Fall zeigt sehr gut die Eigenheiten von dieser Anlageklasse. Jetzt muss ich natürlich vorwegschicken, was wir jetzt heute besprechen werden. Dieser spektakuläre Einbruch hier in Berlin, das ist erstmal ein singulärer Fall, das ist ein Einzelfall. Aber ich finde, es lohnt sich, über den zu sprechen, weil er uns sehr viel über die Versicherung von solchen Luxusgütern, von solchen Anlageklassen und den Eigenheiten dieser Anlageklasse erzählt.
Ich finde, das ist etwas, worüber man gar nicht so viel nachdenkt. Also wir haben viel in der Vergangenheit bei Finance Forward über genau diese Asset-Klasse berichtet, über tokenisierte Assets. Dann sind da Flaschen Wein dabei, seltene oder Uhren und Sneaker, die du schon erwähnt hast. Woran man gar nicht so wirklich denkt, wenn man da in der App unterwegs ist, ist, dass es irgendwo gibt es diese Dinge in echt. Also es wirkt immer so ein bisschen wie ein NFT, wo man das Gefühl hat, daran investiere ich. Man denkt nicht so richtig darüber nach, das gibt's irgendwo in eurem Safe, liegt das wirklich? Oder eine Flasche Wein dann in einem Weinkeller. Und das hat natürlich viele spannende Komponenten. Aber lass uns mal damit starten. Was ist in diesem einen Fall, in diesem Berliner Safe eigentlich passiert?
Ja, ich glaube, wir schalten einfach mal zum Tatort. Das ist die Berliner Fasanenstraße 77, eine sehr noble Adresse, ein paar Meter neben dem Berliner Kudamm. Und dort befindet sich im Keller eine Tresoranlage. Ich habe auch Bilder mitgebracht. Ihr müsst euch das so vorstellen, ein bisschen wie bei der Post oder so. Also so ein Raum, in dem ganz viele kleine Schließfächer sind, in Rot, die abschließbar sind. Und in dieser Tresoranlage sind am 19. November 2022, also vor ein bisschen mehr als einem Jahr, sind 5 Wachleute einmarschiert und haben sich da Zugang verschafft. Auf den Bildern sieht man auch, die haben so Uniformen von Securitas an. Ich habe mal aus Spaß geguckt. Man kann die sich tatsächlich so bei eBay Kleinanzeigen auch auf dem Secondhand-Markt besorgen. Und die sind in diese Tresoranlage rein und haben im Keller 295 Schließfächer aufgebrochen. Das war an einem Samstagmorgen. Und das Ganze hat bis abends um 19.30 Uhr gedauert. Also die waren da fast irgendwie 12 Stunden relativ unbehelligt zugange und haben dort am Ende ein Bild der Verwüstung hinterlassen. Auf den Fahndungsbildern, die dann auch veröffentlicht wurden und auf den Bildern, die im Gerichtssaal zu sehen waren, sieht man, dass dieser Raum komplett zerstört ist. Da liegen Autoreifen rum, weil die dann angezündet worden sind. Da haben sich offenbar die mutmaßlichen Täter versucht, ihre Spuren zu verwischen. Man sieht so Metallkassetten, die den Boden übersehen, die rausgezogen worden sind, um eben dieser Beute sich habhaft zu machen. Und die sind dann, wie gesagt, haben den ganzen Tag diese Schließfachanlage ausgeräumt, haben mit mehreren Fuhren die Ware vom Tatort gebracht. Und das Seltsame daran ist, man kann eigentlich gar nicht richtig von einem Einbruch sprechen, weil bei einem Einbruch denkt man irgendwie an Waffengewalt, man denkt an eine Brechstange oder so. Das war aber gar nicht der Fall. In diesem Fall hatten die Diebe einen Transponder und einen Zugangscode und waren fast zwölf Stunden lang unbehelligt. Also es ist auch keine Alarmanlage aufgegangen. Das wirft natürlich viele Fragen auf.
Ja. Ich meine, die offensichtlichste Frage, wenn du sagst, die waren da 12 Stunden am Werk, wie ist das möglich, dass man in so einem Tresor in Berlin einfach mitten am Tag das komplett ausräumt? Das wird jetzt momentan im Prozess wahrscheinlich ein bisschen nachskizziert, den du dir da anschaust. Was gibt's da für Erkenntnisse?
Vielleicht muss man erstmal nochmal sagen, um wie viel Wert es da geht, ne? Also die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass in diesen Tresoren insgesamt Werte von 50 Millionen Euro lagern. Insofern ist das jetzt nicht nur irgendwie ein Fintech-Fall, sondern ein Fall von nationalem Interesse, weil einfach von den Dimensionen her. Warum die da so unbehelligt vorgehen konnten, glaube ich, werden wir vielleicht später nochmal besprechen. Was man aber, glaube ich, oder was schon eigentlich am Tag 1 nach diesem Einbruch klar war, dass die Täter sehr planvoll vorgegangen sind und offenbar Insiderwissen hatten.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Das ist jetzt gerade schon angerissen. Das ist ein Fall nicht nur für die Fintech-Welt. Das sind jetzt, wir wissen von zwei Fintechs, die da auf jeden Fall betroffen sind. Das eine ist Timeless Investments. Die haben da ein paar Uhren liegen. Das hatten wir bei Finance Forward auch erzählt. Und ein bisschen härter getroffen hat es ja dann auch noch Watchmaster. Was kannst du mir ein bisschen darüber erzählen? Wer sind die Geschädigten in dem Fall? In diesem Prozess, den du dir anguckst, geht es ja explizit um einen davon.
Ja, der Hauptgeschädigte von diesem Einbruch ist ganz klar das Berliner Startup Watchmaster. Die waren Hauptkunde dieser Tresoranlage. Insgesamt 996 Uhren, also fast 1000 Uhren der Firma Watchmaster sind bei diesem Diebstahl abhanden gekommen. Gesamtwert fast 15 Millionen Euro. Und wenige Tage nach dem Einbruch hat die Firma dann auch Insolvenz anmelden müssen. Mhm. Vielleicht noch kurz ein, zwei Worte. Was macht Watchmaster? Also Watchmaster ist ein Berliner Startup, das sich darauf spezialisiert hat, Uhren online zu verkaufen, und zwar gebrauchte Uhren. Das ist ein klassisches Plattformmodell. Das heißt, wenn ich jetzt eine Rolex geerbt habe, die auch noch besonders selten ist, kann ich die bei Watchmaster einschicken, schätzen lassen. Die gucken natürlich, ist das auch authentisch und nicht irgendwie vom Bazar aus Istanbul oder so, und schätzen diese Uhr und verkaufen die dann auch für einen. Und für diesen ganzen Prozess, so der Verifikation und so, haben die eben offenbar hier in Berlin auch Schließfächer angemietet, um die Uhren dann da zu verwahren.
Wenn du das so erzählst, ist mir gar nicht auf den ersten Blick klar, wessen Uhren sind das denn in dem Moment, wo sie im Safe sind? Sind das die Uhren im Bestand von Watchmaster, oder sind das Uhren, die eingeschickt wurden und eigentlich Privatpersonen, also den Kunden von Watchmaster gehört?
Letzteres. Die gehören, also nach meinem Wissen, die allermeisten Uhren in diesen Safes gehören Kunden, die Watchmaster sozusagen anvertraut haben, um halt diese Dienstleistung, also den Verkauf zu organisieren.
Okay, und Watchmaster haftet jetzt dafür, dass diese Uhren weg sind? Wie geht's da? Also wer ist da jetzt gerade der wirkliche Geschädigte? Watchmaster oder die Kunden im Hintergrund?
Ich glaube, also heute kann man sagen, natürlich beide. Watchmaster gibt es nicht mehr. Die Marke gibt es noch, die existiert noch, die hat jetzt Chronext weitergeführt, ein Wettbewerber. Aber das Unternehmen gibt es nicht mehr, da arbeiten keine Leute mehr. Das ist insolvent gegangen über diesen Einbruch. Mhm. Die Kunden, klar, also bei 900 Uhren kann man ungefähr wahrscheinlich von ausgehen, dass es wahrscheinlich fast genauso viele Kunden dahinter stehen. Mhm. Die sind natürlich alle geschädigt. Die Frage, warum Watchmaster über diesen Einbruch eigentlich pleite gegangen ist, ist ganz interessant. Watchmaster war damals in einer Finanzierungsphase, die haben neues Geld gesucht. Ich glaube, das Geschäft lief eigentlich ganz solide. Also es war zumindest jetzt nicht bekannt, dass das irgendwie eine Firma ist, die gerade richtig strauchelt. Aber das ist halt die Eigenheit vom Startup-Markt, dass Sachen oft auf Kante genäht sind, dass du als Wachstumsfirma hohen Cashburn hast. Und wenn dann durch so ein unvorhergesehenes Ereignis auf einmal so ein Loch in deiner Kasse gerissen wird, dann hast du natürlich erstmal ein ziemlich großes Problem und das kann natürlich auch dann dazu führen, dass du übermorgen nicht mehr existierst. Diese Uhren, die waren alle versichert, aber die Versicherung hat bis heute nicht gezahlt. Und wenn du dann natürlich ein Delta hast zwischen einerseits musst du deinen Kunden irgendwie Rede und Antwort stehen und andererseits hast du aber von der Versicherung immer noch kein Geld bekommen, bist du natürlich da in einer Liquiditätsengpass irgendwann, der dann dafür sorgen kann, dass du die Geschäfte nicht weiterführen kannst.
Ja, es ist total spannend. Ich meine auch gerade mit der Versicherung, da ist immer eine Frage, wie schnell kann die zahlen? Im Fall von Watchmaster, ich hatte mir das eben einmal kurz im Insolvenzregister nachgeguckt, die haben ja den Insolvenzprozess angestoßen, weniger als 2 Wochen nach diesem Einbruch, also schon noch bevor der öffentlich wurde überhaupt. Mhm. Haben die schon angemeldet, dass sie wahrscheinlich in Insolvenz schlittern werden. Mhm. So schnell hätte die Versicherung ja eh nicht gezahlt. Das heißt, das war sowieso sehr eng auf Kante genäht in dem Zeitpunkt. Auch spannend in der gleichen Zeit, wenn wir überlegen, 2021 war ja so ein Jahr, in dem Assetklassen aller Art, ich meine allen voran Trade Republic, Boom und Aktien, aber das zieht natürlich alles andere mit sich, in einer totalen Hype-Phase war. Also da hatten wir, es müsste dem Unternehmen in dem Fall eigentlich vom Geschäftsmodell her ganz gut gegangen sein, wie du schon gesagt hast. Und trotzdem hat das sie dann so schnell runtergezogen. Da ist natürlich die Frage, hätte das verhindert werden können, wenn die Versicherung vielleicht schneller gezahlt hätte oder überhaupt schon mal gezahlt hätte oder wie das läuft. Also auch ein Insolvenzprozess kann man ja wieder abbrechen, wenn es dann wieder besser geht. Warum zieht sich das so lange?
Ja, hätte das verhindert werden können, ist natürlich so ein bisschen eine hypothetische Frage, die jetzt ex post echt schwer zu beantworten ist. Gehen wir mal vielleicht auf die Frage der Versicherung ein. Ich habe mir auch noch mal jetzt in Vorbereitung auf den Podcast die AGBs angeguckt von Watchmaster. Wenn ich jetzt meine Uhr dahin gebe, was passiert eigentlich mit der? Und da steht, bei Verlust oder Beschädigung der Uhr richtet sich der Auszahlungsbetrag an den Kunden nach dem Mindestverkaufspreis abzüglich der Provision. Und jetzt die Frage, okay, also der Mindestverkaufspreis ist versichert. Was heißt das? Ich vermute, es geht um den Einkaufswert. Man kann sich natürlich aber auch darüber streiten, ist das nicht vielleicht der aktuelle Mindestverkaufspreis, den man auf dem Markt erzielen könnte? Und das wissen wir, bei seltenen Uhren kann da teilweise irgendwie 100-200% Unterschied drin liegen. Also das ist einmal eine ganz spannende Frage, die ich jetzt noch nicht abschließend beantworten konnte. Aber Fakt ist, es gab eine Versicherung bei der Mannheimer Versicherung. Die Versicherungssumme hätte eigentlich auch gereicht, um diese 14 Millionen an Schadenswert abzudecken. Aber die Mannheimer hat gesagt, wir zahlen nicht. Und warum das so ist, warum die Versicherung bis heute Watchmaster nicht diese 14 Millionen ausgeglichen hat, ist ehrlich gesagt völlig unklar. Ich glaube, Watchmaster versteht das auch selber nicht so ganz. Der Insolvenzverwalter Philipp Hackländer, der inzwischen bestellt ist, der hat jetzt auch letztes Jahr bekannt gegeben, dass er gegen die Mannheimer Versicherung eine Zivilklage einreichen wird. Und nach meiner Kenntnis läuft die im Moment. Also das ist noch zu klären, wie das ausgeht.
Ja, es gibt ja noch ein anderes Beispiel, auch mit der Versicherung bei Timeless. Der Fall, das Geschäftsmodell ist ja ein bisschen anders. Timeless kauft selber in diesem Fall Uhren, auch andere Assets, aber in diesem Fall sind Uhren betroffen. Die kaufen selber die Uhren ein und dann tokenisieren die diese Uhren. Also wenn eine Uhr, wenn sie die Uhr mit 10.000 Euro bewerten, dann verkaufen sie Anteile von 50 Euro. So lange, bis halt sie auf die 10.000 Euro gekommen sind. Und in dem Fall war das ganz spannend. Die haben auch relativ schnell ihre Kunden ja damals informiert, was da jetzt los ist. Oder zumindest, was sie zu dem Zeitpunkt des laufenden Verfahrens auch erzählen konnten. Und in dem Fall war dann relativ schnell klar, wenn man sich eine Uhr gekauft hat, ein Asset, das waren immer 50 Euro, sagen wir mal ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher, und die ist in der Zwischenzeit im Wert, in der App wurde ein höherer Wert angezeigt, also man hat 50 Euro gekauft und meinetwegen für 70 Euro stand der Wert beim Uhrenraub, dann hat die Versicherung es für die 50 Euro aufgekommen. Das zeigt nochmal so ein bisschen, wie diese Versicherung dann in dem Fall auch arbeiten könnte. Mm. Bei Watchmaster scheint das ja aber ein bisschen komplizierter zu sein, weil die Preise ja nicht ganz so klar definiert sind wie bei Timeless mit den einzelnen tokenisierten Assets, mit den einzelnen Anteilen da.
Zum Thema Versicherung muss man vielleicht auch sagen, ich glaube, die haben sich ja ganz andere Vorstellungen gemacht, in welchem Fall das denn mal greifen könnte. Also ist ja klar, wenn ich meine Rolex per DHL-Versand nach Berlin schicke, dann ist, glaube ich, eher die Erwartung gewesen, dass da vielleicht was schief geht, dass so ein Paket nicht ankommt, abgefangen wird und dass für sowas dann die Versicherung greift, also für einen Einzelfall. Es ist natürlich niemand davon ausgegangen, dass diese Tresoranlage komplett ausgeräumt werden wird. Also das ist ja wirklich der Super-GAU und ich glaube, das hat alle komplett geschockt und darauf war irgendwie niemand eingestellt und vermutlich ist das ja jetzt auch ein Grund, warum die Versicherung sich so ziert, weil das natürlich so ein Szenario ist, mit dem einfach niemand gerechnet hat.
Ja, wir reden jetzt gerade über die Versicherung und du hast ja auch eben schon erwähnt, dass Watchmaster bzw. der Insolvenzverwalter sich in einer Zivilklage befindet gegenüber der Mannheimer Versicherung, aber das ist nicht der Prozess, den du dir gerade anguckst. Du guckst dir gerade einen anderen Prozess an, der ja auf den ersten Blick erstmal spannender ist, wenn auch so ein bisschen greifbarer ist. Lass uns gleich nochmal drüber sprechen, wie die vielleicht so ein bisschen auch miteinander verwoben sind, diese beiden Themen. Aber was kannst du mir über die Anklage erzählen, über das, was wir uns jetzt gerade, was du dir jetzt gerade anguckst hier in Berlin?
Ja, in Berlin läuft seit, ich glaube, Oktober oder November der Prozess gegen 4 Angeklagte, die verdächtigt werden, die Drahtzieher bzw. die Ausführer dieses Raubs gewesen zu sein. Und gegen die läuft ein Verfahren wegen besonders schwerem Diebstahl mit Brandstiftung. Und das ist das Verfahren, das ich mir gerade angucke. Also da geht es um die Frage, wer war es?
Und wer war es? Also ich meine, wie ist man da drauf gekommen, wer es dann war? Also da ist ja ein bisschen, das ging ja schon vor 2-3 Jahren, ging es schon so ein paar Bilder rum, auch von jemandem mit einer Maske und einer Baseballcap, der in die Kamera reinguckt. Mein Kollege bei Finance Forward, Kaspar Schlenk, hat einige Zuschriften geguckt. Hey, der sieht ja ein bisschen aus wie du. Warst du das vielleicht, als wir drüber beschrieben haben? Ich würde eine eidesstattliche Versicherung unterschreiben, dass Kaspar es nicht war. Aber wie ist man darauf gekommen, wer sind jetzt die mutmaßlichen Täter, die da jetzt vor Gericht stehen? Wie ist man drauf gekommen, wer die sind? Also was ist da die Verbindung?
Also in der Tresoranlage gab es Überwachungskameras, die diese Sicherheitsleute übersprüht haben. Aber vorher haben die eben noch einige Aufzeichnungen gemacht. Und die Sicherheitsleute, oder die als Sicherheitsleute verkleidet waren, die sind nicht ganz so leicht erkennen zu gewesen. Die haben eine Basecap auf und die haben alle Corona-Masken aufgehabt. Das heißt, man sah eigentlich, also auf diesen Überwachungsbildern sind die eigentlich kaum jetzt von den Gesichtszügen her zu erkennen. Außer einer. Also einer wurde tatsächlich über die Überwachungsbilder identifiziert. Da kam ein Tipp aus der Bevölkerung. Der wurde dann auch festgenommen. Und die anderen drei, die auch auf der Anklagebank sitzen, sind einmal zwei Verdächtige, die so als Drahtzieher gelten Und einer, das ist eigentlich, finde ich, fast der spannendste, der Geschäftsführer dieser Tresoranlage ist.
Eine kurze Korrektur. Wir haben uns an dieser Stelle ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Es sind 4 Beschuldigte und ein Kronzeuge, der sich selbst belastet hat. Es sind also insgesamt 5 Angeklagte.
Ich komme nochmal darauf zurück, wie sind die jetzt auf die gekommen? Nach dem Einbruch haben die natürlich auch relativ schnell die Fragen sich gestellt, wie wir, warum haben diese Sicherheitsleute einen Transponder? Was sind das für Sicherheitsleute? Da stellte sich raus, na, die wurden irgendwie erst 1 oder 2 Wochen, also nagel mich jetzt darauf nicht fest, aber kurz vor dem Einbruch wurde die Sicherheitsfirma ausgetauscht. Am Tag des Einbruchs war die Alarmanlage ausgestellt, angeblich wegen Bauarbeiten. Die hatten Transponder. Da stellen sich natürlich gleich sehr viele Fragen, die man den Chef dieser Tresoranlage stellen würde. Und in den Vernehmungen hat er sich, zumindest laut den Ermittlern, relativ schnell in Widersprüche verwickelt. Mhm. Und irgendwann, ich glaube 3 Monate danach, nach dem Einbruch, dann ein Geständnis abgelegt und gesagt, ja, es war ein Inside-Job und er habe große Schulden, ungefähr mehr als 1 Million, mhm, bei einer Berliner, ich nenne es mal Clan-Familie. Mhm. Und deswegen sei mit dieser Clan-Familie dieser Einstieg geplant worden sein.
Das heißt, wenn du im Gericht sitzt, dann sitzen auf der Anklagebank Mitglieder von diesem Clan und dann dieser Geschäftsführer.
Ja, ich kann mal kurz vielleicht euch ein bisschen mitnehmen in diesen Gerichtssaal. Das ist am Landgericht in Berlin. So ein ganz ehrwürdiger historischer Bau mit so Holzvertäfelung und erhöhter Sicherheitsstufe. Jedes Mal, wenn ich ins Gericht komme, muss ich durch 2 Sicherheitsschleusen. Wenn du in diesen Saal reinkommst, sitzt der eine Tresorchef sozusagen, mhm, und der jetzt auch Kronzeuge in dem Verfahren, sitzt links in einem Panzerglaskasten und auf der rechten Seite sitzen die 4 weiteren Angeklagten. Also insgesamt sind es 5. Und es ist auch jedes Mal jemand vom BKA da, weil der Kronzeuge eben unter erhöhtem Sicherheitsprotokoll steht.
Habe ich das richtig verstanden? Der Kronzeuge ist auch der Chef vom Tresor jetzt inzwischen? Also der hat zugegeben, er war da involviert und sagt jetzt auch gegen die anderen dann aus?
Oder? Genau, ja. Das ist die Konstellation. Also wir haben einmal... ich kann sie ja mal vorstellen. Wir haben einmal den auf der linken Seite ganz allein im Glaskasten sitzt Thomas S. Mhm. Das ist ein Geschäftsmann aus Berlin. Ich finde, sieht so ein bisschen, ja, der sieht aus wie so ein typisch deutscher älterer Herr, graue Haare, Hemd und darüber ein Pulli. Der war in seinem früheren Leben Goldhändler und eben Geschäftsführer dieser Tresoranlage. Und auf der anderen Seite haben wir als Angeklagten Bilal M., wo die Staatsanwaltschaft sagt, das ist der Drahtzieher. Und 3 weitere Angeklagte, die die Staatsanwaltschaft zumindest auch dem Clan-Milieu zuordnet, die eben an der Tat unmittelbar beteiligt gewesen sein sollen. Beziehungsweise einer von dem hat man, wie gesagt, die Überwachungsbilder. Bei den anderen 2 gibt es andere Spuren, die mit diesem Verbrechen in Verbindung bringen zumindest.
Und die sind jetzt in Untersuchungshaft und dann immer mal wieder im Gericht.
Bilal M., der angeschuldigte Drahtzieher, der ist inzwischen wieder auf freiem Fuß, weil das Gericht befunden hat, dass nicht genug Beweise vorliegen, um den jetzt weiter in Untersuchungshaft zu halten. Man muss auch sagen, der ist ein unbeschriebenes Blatt. Also der hat zwar einen sehr bekannten arabischen Nachnamen, aber nach meinem Kenntnisstand gibt es jetzt eigentlich keine Links zur organisierten Kriminalität außer seinem Nachnamen. Der hat keine Vorstrafen, ist Bauunternehmer hier in Berlin und hat da offenbar, also ist selbstständig. Bei den anderen 3 Angeklagten sieht es, glaube ich, mit Vorstrafen teilweise ein bisschen anders aus. Aber genau, die werden eben auch diesem Milieu zugerechnet.
Und was ist jetzt das, worum es dann in diesem Prozess auch tatsächlich geht? Also es geht jetzt darum, sind die schuldig? Also kann man das denen nachweisen? Was hat das für Konsequenzen dann am Ende auch auf den Ausgang über für die Unternehmen, über die wir gesprochen haben, oder die Geschädigten, auch die Kunden von Watchmaster etc.? Mhm. Ist das, hat das eine Connection? Gibt es eine Connection zwischen den beiden, oder geht es in diesem Fall jetzt wirklich nur darum, sind die vier Leute wirklich die vier Schuldigen oder eben nicht?
Jein, so, ne? Also ja, es geht natürlich um die Schuldfrage, wer war's? Da muss man sagen, das wird noch spannend, weil es nicht so eindeutig aussieht, wie es vielleicht auf den ersten Blick jetzt sich vermuten lässt. Es geht aber auch, glaube ich, hintergründig immer noch um die Frage, wo ist eigentlich die Beute? Die ist bis heute nicht aufgetaucht. Und deswegen glaube ich schon, dass sich einige Kunden immer noch Hoffnung an dieses Verfahren knüpfen, dass da vielleicht irgendwie eine Klärung auch stattfindet, was eigentlich damit daraus geworden ist. Bisher hat nur Thomas S., der Tresorbetreiber, ausgesagt und sich selbst belastet und die anderen vier belastet. Die anderen vier, die sozusagen angeblich diesem Clan-Milieu zuzurechnen sind und die Idee für die Tat gehabt haben sollen und ausgeführt haben sollen, die haben bisher nicht ausgesagt. Ob sich das noch ändern wird, würde ich jetzt bezweifeln, aber solche Gerichtsprozesse sind immer für Überraschungen gut. Ausschließen kann man es nicht. Ja. Ich glaube aber, wichtig ist zu sagen, also nach meinem Verständnis hängt jetzt eine Zahlung der Versicherung nicht davon ab, wer jetzt diesen Einbruch verübt hat. Also außer Watchmaster wäre es selber gewesen, aber das muss ich ganz klar sagen, dafür gibt es überhaupt keinerlei Hinweise. Und nach meiner Kenntnis sind die da, haben die einfach richtig doll Pech gehabt.
Lass nochmal zurück zum Gerichtssaal kommen. Was ich total spannend finde, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist, du hast ja auch einige Informationen, du hast jetzt Insights und Bilder, du hast dir das auch angehört da. Wie kommst du dann auf, du hast ja auch Informationen, die du jetzt nicht unbedingt im Gerichtssaal vorgekommen sind. Was sind so deine Quellen, ohne sie jetzt konkret zu nennen, aber wie läuft das ab, dass du da dann auch erfährst und ein bisschen mitkriegst, wie das läuft im Hintergrund?
Als gute Journalistin kann ich natürlich zu meiner Quellenlage jetzt nichts sagen. Aber was natürlich ziemlich offensichtlich ist, dass es da viele Kunden gibt, die verärgert sind und die auch ein Interesse daran haben, dazu beizutragen, das aufzuklären, warum. Also ja. Das ist natürlich, also ich versuche mir alle Perspektiven anzuhören. Und manche Leute sprechen mit mir und manche nicht.
Wer sind denn die anderen, die sich das angucken, anhören? Da sind ja mit Sicherheit ein paar Leute im Zuschauerraum auch. Gibt es da so bekannte Gesichter oder weißt du, dass sich da auch Kunden das angucken, anhören, sich damit auseinandersetzen?
Das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil ich sitze getrennt von vom Publikum. Also ich habe, da es da so besondere Sicherheitsauflagen gibt, muss ich immer den Eingang nehmen, den auch die Zeugen nehmen und den die Verteidiger nehmen. Und das Publikum sitzt so ein bisschen abgetrennt. Deswegen ist es schwer, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Du hast nach Prominenten gefragt. Tatsächlich gibt es einen, naja, halb prominenten Protagonisten in diesem ganzen Fall. Und zwar der Anwalt des Kronzeugen, also des Thomas S., der da sozusagen gegen die anderen ausgesagt hat, das ist derselbe Anwalt wie von Bushido.
Ah ja.
Also das ist jemand, der sich sozusagen mit organisierter Kriminalität und dem Schutz von Angeklagten gegen Widersacher sozusagen ein bisschen auskennt.
Lass uns noch mal ein bisschen über diesen Thomas S. sprechen. Ich finde diese Rolle ganz interessant. Wir werden das jetzt gar nicht abschließend klären können. Wir können uns nur angucken, okay, welche Informationen liegen uns vor und welches Bild zeichnet sich denn jetzt aus der Öffentlichkeit daraus. Mein Eindruck bisher ist, du hattest erzählt, er habe Schulden gehabt bei dieser Clan-Familie und dann wurde die Sicherheitsfirma ausgetauscht in dem Tresor, den er dessen Geschäftsführer er ist. Es klingt so ein bisschen, er wirkt für mich auf den ersten Blick ein bisschen wie in einer Opferrolle, auch wenn er da mit auf der Anklagebank sitzt. Was ist dein Eindruck davon?
Ja, dieser Thomas S. ist natürlich eigentlich fast der wichtigste Zeuge, auch wenn er gleichzeitig Beschuldigter ist in diesem Fall. Also weil die Staatsanwaltschaft in vielen Dingen eigentlich nur seine Aussage hat, die dann belastend ist. Der Thomas S. ist, der hat in seinem früheren Leben einen Goldhandel betrieben und hat sich selbst belastet, dass er eben über diesen Goldhandel Geld gewaschen habe für diese Familie M. Und in diesem Geldwäscheprozess sei ihm irgendwie so ein bisschen, das sei ihm über den Kopf gestiegen und da habe er irgendwie das nicht mehr alles so im Griff gehabt und dann hätte er eben auf einmal, weiß nicht, 1,3 Millionen Euro hätten halt gefehlt, weil er die irgendwie für was anderes ausgegeben hat und da sei er in der Bredouille gewesen. Man muss aber auch sagen, dieser Thomas S. ist nicht so der allerglaubwürdigste Zeuge, weil der sitzt da in diesem Gerichtsverfahren wie so ein bisschen so ein unbescholtener Bürger. Sieht so aus, als also so allein so vom Auftreten, weiß nicht, der könnte irgendwie auch Finanzbeamter sein oder so. Aber wenn man sich seine Vita anguckt und seine Beziehungen anguckt, merkt man schnell, dass der auch ein bisschen ein fragwürdiger Charakter ist. Das zum einen hat er offenbar ein Doppelleben geführt. Er hatte in Baden-Württemberg ein Haus und eine Familie und Kinder. Und hier in Berlin sozusagen ein zweites Leben, wo er auch näher gepflegt hat zum Rockermilieu. Ich glaube, er ist auch Mitbetreiber gewesen von einer Table Dance Bar, hat die Familie M auch offenbar laut seiner Aussage ja schon früher gekannt, hat mit denen Geschäfte gemacht. Das heißt, der war sozusagen in diesem Berliner Unterwelt sozusagen irgendwie unterwegs. Mhm. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er kriminell ist, aber er hatte auf jeden Fall Beziehungen in diese Milieus und das nagt natürlich auch so ein bisschen an seiner Glaubwürdigkeit, dass er da schon vorher entsprechende Geschäftsbeziehungen hatte.
Ja. Er war ja auch der Geschäftsführer von diesem Tresor. Was wissen wir denn über diesen Tresor, der jetzt tatsächlich da aufgebrochen wurde für diesen Raub? Du hattest eben gesagt, es geht um ungefähr 50 Millionen an Uhren oder an Schmuck und Uhren etc. Insgesamt 15 Millionen davon ungefähr bei Watchmaster. Bei Timeless wissen wir es nicht so genau, wie viel es sind. Das dürfte ein kleinerer Betrag gewesen sein im Verhältnis. Aber was sind da so für Werte? Was lag da wirklich so rum und wie läuft dieser Tresor da ab? Mhm. Was kannst du mir darüber erzählen?
Also es geht um einen Tresorraum. Das heißt, das ist wirklich auf den Überwachungsbildern, man sieht da so eine richtig dicke Tür, die bestimmt so 30, 40, 50 Zentimeter dick ist, die man auch so ganz langsam aufstemmen muss. Und dann trittst du in diesen Raum und in diesem Raum sind ganz viele kleine Schließfächer, die alle so groß sind wie vielleicht eine Schublade oder so. Und davon gab es halt, ich glaube, mehrere hundert und die haben die einzeln alle aufgebrochen. In diesen Tresorraum selbst sind sie nicht eingebrochen. Mhm. Da hatten sie die Zugänge, also diesen Transponder und diesen Sicherheitscode. Und dadurch, dass das eben so ein Raum ohne Fenster, ohne irgendwas ist, im Untergeschoss von so einem Geschäftsgebäude da in der Fasanenstraße, hat man das jetzt von außen nicht unbedingt mitbekommen. Also ist jetzt nicht wie, wenn man eine Bank überfällt und jeder Passant könnte das mitbekommen.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/FFWD.
Werbung Ende.
Was natürlich auch spannend ist, wenn wir jetzt wieder zu dem Versicherungsthema noch mal ein bisschen zurückkommen, alles, was versichert ist, wird ja relativ genau dokumentiert sein.
Ja.
Jetzt wissen wir bei diesem Tresor, die Versicherung will oder hat bisher noch nicht gezahlt und da läuft ja auch die Parallelklage dazu. Das heißt, es scheint irgendwelche Unstimmigkeiten zu geben. Darüber können wir jetzt irgendwie nur spekulieren, was da eigentlich genau im Hintergrund abläuft. Wenn man sich so anguckt, was da so liegt, wenn das genau dokumentiert gewesen wäre, was da alles liegt, dann wäre das vielleicht ein bisschen klarer mit der Versicherung, oder?
Also bei Watchmaster und bei Timeless gehe ich eigentlich fest davon aus, dass sie eine glasklare Dokumentation darüber haben, was in diesen Tresorfächern lag. Hm. Alles andere wäre einfach unseriös und ich denke, dass die da ihre Hausaufgaben stark von aus schon gemacht haben. Aber es wurde schon auch klar, dass die Frage, was war eigentlich in diesen Fächern und wie hoch ist die Schadenssumme, also diese 50 Millionen, dass das eine große Herausforderung sein wird für die Staatsanwaltschaft, das auch wirklich zu beweisen. Weil es geht ja nicht nur um die Frage, wer ist schuld, sondern auch, wie schuldig sind die? Also wie groß ist das Verbrechen? Und die Staatsanwaltschaft muss erstmal nachweisen, was eigentlich in diesen Fächern war. Mhm. Und das ist nicht so ganz einfach. Es hat sich gezeigt bei einigen Zeugen, Vernehmungen. Also ich war zum Beispiel dabei, als ein chinesischer Schmuckhändler vernommen wurde, der angeblich, glaube ich, 2 Millionen Euro an Schmuck, also an Juwelen, Armbändern, Ohrringen in diesen Schließfächern haben sollte. Das hat er zumindest angemeldet und dann wurde eben gefragt, wo haben Sie denn das gekauft und wo haben Sie die Belege? Und dann kam der relativ schnell ins Straucheln und hat gesagt, ja, ich habe irgendwie das in Paris bei einem Auktionshandel gekauft, aber das ist schon so lange her, die Belege habe ich jetzt nicht mehr. Und wohlgemerkt, da geht es dann um Ohrringe, die 20.000 Euro wert sein sollen. Und da hat er die Belege nicht mehr. Das heißt, das war jetzt auch kein Einzelfall. Also man hat da schon auch mit vielen Geschädigten zu tun, die keine so eine genaue Dokumentation betrieben haben, was in ihrem Schließfach eigentlich drin ist. Und in dem einen oder anderen Fall wird es sicher auch andere Gründe haben als nur Schludrigkeit. Also man muss sich auch immer wieder vergegenwärtigen, der Handel mit Gold und mit Schmuck und alles Mögliche, das ist halt... ich will jetzt nicht alle unter Generalverdacht stellen, aber das hat immer schon auch eine gewisse Nähe zur Geldwäsche und zu Geschäften, wo man vielleicht auch einfach keine Steuern zahlen will. Das eignet sich zumindest sehr gut damit. Es gibt auch, aber das sind wirklich nur Gerüchte, es gibt auch Gerüchte, dass andere Teilnehmer aus dem organisierten Verbrechen da möglicherweise auch Wertgegenstände geparkt haben und jetzt sauer sind.
Das könnte natürlich dann zu Konflikten führen.
Aber das ist, sag ich mal, ein Gerücht, das man sich auf Berliner Straßen erzählt. Ob das jetzt wirklich stimmt, habe ich echt keinerlei Anhaltspunkte dazu. Aber man kann schon sagen, also das wollte ich nur mal illustrieren, da sind eine Menge Leute sauer und viele davon können halt leider auch gar nicht einwandfrei nachweisen, was in diesen Fächern drin waren. Ja. Zum Thema sauer übrigens, der Geschäftsführer von dieser Tresoranlage, der jetzt auf der Anklagebank sitzt, der hat auch nach eigener Aussage Morddrohungen schon bekommen. Und es gab auch in den Tagen nach dem Einbruch laut der Ermittlungsbehörden also einen richtigen Auflauf vor dieser Tresoranlage, also von Leuten, die da aufgetaucht sind. Und soll es sogar zu Tumulten gekommen sein. Was auch verständlich ist, wenn auf einmal 2 Millionen fehlen oder das Erbstück deiner Großmutter fehlt.
Ja, und zum Teil dann unversicherte Dinge. Das ist zum Teil, liegen da bestimmt Assets oder Werte, Sachwerte, die von denen die Besitzer nicht wollen, dass man weiß, dass sie da liegen. Und zum anderen ist es natürlich auch eine gute Möglichkeit, vielleicht bei der Versicherung mehr anzugeben. als man hatte. Jetzt läuft dieser Prozess gerade noch. Wir wissen gar nicht, wir sind noch nicht, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Kannst du uns trotzdem so einen kleinen Ausblick darauf geben? Wie ist so deine Einschätzung? Das ist ganz schwer, ich weiß das, aber wie ist so deine Einschätzung? Wie geht es jetzt da weiter an der Stelle?
Also in den letzten Tagen, als ich dort war, haben vor allem die Ermittlungsführer ausgesagt, die Polizisten, die Kommissare, die das eben alles aufgeklärt haben. Ich denke, dass auch noch einige Geschädigte gehört werden. Und die Frage ist auch, wie viele eigentlich, weil es geht ja um so viele, es geht ja um hunderte Schließfache. Wenn man jetzt hunderte Zeugen vernimmt, dann wird sich das auf jeden Fall noch ziehen. Fakt ist, der Prozess ist schon jetzt quasi überzogen. Ich glaube, anfangs waren 20 Verhandlungstage ungefähr um den Daumen gepeilt angesetzt. Die sind jetzt schon vorbei, es wird jetzt auch schon verlängert. Derzeit ist angesetzt, dass es noch mindestens bis Ende April geht. Und dann wird man schauen müssen, ob da noch weitere Verhandlungstage angesetzt werden oder dann irgendwann das Plädoyer aussteht. Ich glaube, was spannend wird, ist halt, für wie glaubwürdig hält das Gericht den Kronzeugen, der die anderen belastet? Wird es vielleicht noch, wie groß war eigentlich der Wert, der in diesen Schließfächern lag?
Ist die Frage, ob man das abschließend klären können wird. Natürlich zu hoffen, dass die Beute irgendwann gefunden wird. Aber wahrscheinlich zu bezweifeln, dass das noch alles an einem Stück ist. Also wenn man so eine Beute vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr bekommen hat, wenn man sie sich geholt hat, wird man sie ja versuchen zu verkaufen. Wird man ja versuchen, irgendwie loszuwerden. Also da ist ja die Hoffnung wahrscheinlich gering, da nochmal die Beute wiederzufinden, oder?
Ganz schwer zu sagen. Aber wenn ihr, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Hinweise habt, dann meldet euch gern. Nein, im Ernst, wir bleiben da weiter an der Sache dran. Also ich für Kapital und für Finance Forward. Und wenn Hörer da Hinweise haben oder vielleicht auch ihre Geschichte erzählen wollen, können sie sich gerne bei uns melden.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.